Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast in der neuesten Folge auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Heute wieder am frühen Morgen und stocknüchtern, nachdem wir bei unserer letzten Aufnahme die ein oder andere Erfrischung im Hals hatten. Wir haben aber das Feedback bekommen, dass das eigentlich gar nicht so schlecht war. Als ich mir die Aufnahmen angehört habe, dachte ich, oh, da war so ein bisschen eigentlich kein Fremdscham dabei, sondern persönlicher Scham dabei. Aber es kam irgendwie ganz gut an und ich glaube, ganz so schlimm war es dann letztendlich doch nicht.
Ja, richtig. Auch schönen Gruß von meiner Seite, Dennis Jacobs. Ich sitze hier gerade in Hamburg, nippe an meinem Kaffee, bin ausgeschlafen und ebenfalls noch nüchtern. Und muss sagen, mir hat die Folge auch gut gefallen. Ich habe nochmal reingehört. Ich finde, wir sollten mal mit ein bisschen mehr Daydrinking in unsere Podcast-Welt einsteigen und mal so ein bisschen
auf jeden Fall
das Ganze nochmal auflockern.
Leistungssteigerung beim konstanten Pegel von 0,5 Promille. Das ist ein bisschen die traditionelle Art des Microdosings. Werden wir bei der nächsten Möglichkeit mal wieder machen, würde ich sagen, Dennis. Wenn wir uns mal wieder face-to-face sehen, dann machen wir eine neue Aufnahme. Ja, warum waren wir in Berlin? Wir haben uns einen Osteopathie-Kongress angeschaut, live und in Person. Und es war auf jeden Fall zu spüren, dass die Leute wieder heiß darauf waren, endlich sich mal wieder auszutauschen, ohne irgendwelche seltsamen Regeln und Reglementierungen. In Person in Kontakt zu treten, in Austausch zu treten, Workshops zu besuchen, Vorträge zu besuchen. Und die Stimmung war insgesamt gut. Und es war auch ein sehr schönes Sommerwochenende in Berlin, kann man sagen. Wir wollten mal so ein bisschen Bezug nehmen, eine kleine Reflexion des Kongresses abgeben. Wir haben den unterschiedlich erlebt, also wir haben uns unterschiedliche Workshops reingezogen. Es gab auf jeden Fall ein paar sehr coole Sachen und es gab auch so ein paar Sachen, wo ich sage, ja, okay, hätte man so einen Vortrag auf einem Kongress für Osteopathinnen und Osteopathen bringen müssen, die schon alle ausgebildet sind, also wo das Niveau wirklich relativ low-level war. Ja. Wie hast du den Kongress erlebt, Dennis? Also hast du so ein, zwei Highlights für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo du einen Mehrwert davon gezogen hast? Also was ich noch dazu begeben muss, von wegen, ob du einen Mehrwert hattest. Du bist mit Rückenschmerzen angereist, bist auf einen Kongress zum Thema Gelenken, Manipulation gekommen und hast bis zum Sonntag warten müssen, bis du von deinen Rückenschmerzen befreit wurdest. Das musste ich dann letztendlich machen, musste ich dich einmal auf links drehen, in einer Pause auf einer Behandlungsbank. Sonst hattest du keine erfolgreiche Behandlung dort bekommen bei den Workshops.
So sieht's aus. Ich habe mich echt wie im falschen Film gefühlt. Ich bin die ganze Zeit mit Low Back Pain rumgelaufen. Gott und die Welt berichtet über schmerzhafte Phänomene und über super neue Techniken und alles schön und gut. Und dann war ich irgendwann in einem Workshop, da ging's um eine Manipulation des Sakrums und des von Low Back Pain. Und ich dachte, jetzt wird es was. Und dann war das aber auf eine ganz außergewöhnliche Art und Weise, es war vom Franzosen Lachaise, hieß der, der in einer etwas abgewandelten Ausgangsstellung einen ganz besonderen Impuls auf diesen Knochen, also auf das Sakrum geben wollte. Und bis wir das alles erstmal reingefriemelt hatten, war dann auch schon so viel Zeit vergangen, dass eigentlich so richtig ein Impuls in meinen Rücken nicht reingeschossen war. Auf jeden Fall war ich dann hinterher keinen Schritt weiter, sowohl mit meinen eigenen Skills als auch mit meinen Rückenschmerzen. Und da musste ich dich in der Pause nochmal eben bitten, Hand anzulegen. Und ein erfahrener Therapeut wie du hat mich einmal kurz knickknack rechts, links eingewuppt. Und seitdem ist es auch bedeutend besser. Insgesamt muss ich allerdings sagen, dass ich werde jetzt wieder älter als bald, das sind nur noch ein paar Tage hin und ich muss, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr tun, als mich nur immer passiv einrenken zu lassen.
Ich glaube auch.
No Sports Dennis Zeit ist vorbei. Ja, ansonsten habe ich den Kongress insofern gefeiert, wie du es auch schon gesagt hast, irgendwie nach 3 Jahren in Folge Ausfall durch Corona-Pause kamen wir alle mal wieder zusammen und es war schön, die ganzen Freaks mal wieder auf einem Haufen zu sehen. Da fühlt man sich nicht als einzelner Freak in der Osteopathie-Welt so speziell, sondern man ist einer unter vielen. Und ja, allein das habe ich schon wieder genossen. Ich mag das Flair auf so einer Veranstaltung, unabhängig jetzt von dieser Veranstaltung. Ich fand es im Großen und Ganzen ziemlich gut organisiert. Ein paar kleine Zeitabläufe hätte ich mir anders gewünscht. Also ich fand die Kaffeepausen bei den Vorträgen ein bisschen zu spät, aber das ist alles kleiner Orga-Kram. Insgesamt, also der Kongress lief so ab, vormittags waren, ich sag mal, Impulsvorträge von verschiedenen internationalen Dozenten, die zum Teil simultan übersetzt worden sind, und nach der Mittagspause ging es dann in 1-2 selbstgewählte Workshops, wenn man denn diese Workshops für sich ergattern konnte. Und bei den Vorträgen hätte ich mir ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht, in Form von, dass auch mal andere Nasen da vorne stehen und was zum Besten geben. Also gerade bei diesem Workshop waren dann jetzt, glaube ich, schon, ich glaube, ich war bei 4 Kongressen von dieser Veranstaltung und ich glaube, es gibt da Leute, die jedes Mal wieder auf der Bühne stehen und die ich immer wieder sehe, die auch was drauf haben, alles cool, alles schön. Aber ich würde das Ganze noch ein bisschen diverser gestalten wollen. Was ich ganz spannend fand, es gab einen, ich sage jetzt mal vorsichtig, ich glaube, es war ein Inder.
Ich glaube auch.
Der dessen Namen ich jetzt leider auch nicht mehr auf dem Zettel hatte. der hat über Mama-Punkte gesprochen, also auch reflexpunktartige Behandlungsformen, und kam eher aus der Yoga-Forschung, war Professor im Yoga, und das fand ich einfach mal eine ganz bereichernde Sicht, weil etwas interdisziplinär von einer
was anderen Welle dran gegangen.
Also nur sowas brauche ich auch nicht, von daher fand ich das so als inhaltlichen Farbklecks ganz spannend. Und ja, einige Vorträge waren inhaltlich auf wahnsinnig hohem Niveau, da musstest du wirklich mitgehen, damit du jetzt wirklich jedes einzelne neuroanatomische Detail verstanden hast, und andere waren extrem flach. Also dieser eine Vortrag, der kam aus England, der war schwach, muss ich fairerweise sagen. Aber alles in allem mal wieder ganz nett, ein Update zu bekommen. Und es ging jetzt um Gelenke und Manipulation. Und ich glaube, wir können festhalten, so wahnsinnig viel Neues ist in den 3-4 Jahren nicht rausgekommen.
Ja, könnte man so festhalten, ja. Es gab jetzt so ein bisschen gehässigen Spruch vom Kollegen, der nicht mitgekommen war, sagte, ja, wieso soll ich mir jetzt Vorträge anhören, die vor 3 Jahren schon veraltet waren, so ungefähr. Das stimmt so nicht, das stimmt so jetzt auch nicht. Also es gab schon ein paar ganz coole Sachen. Es wurde Fokus auf Schmerzforschung und auch eben diese Neuroanatomie gelegt. Und auf jeden Fall so 1-2 Highlights von mir waren Michael Kuchera, recht bekannter Osteopath, der mindestens in der 3. Generation schon Osteopath ist, und bei dem hatte ich einen Workshop gebucht, wo es um Manipulation der ganzen Wirbelsäule geht, und dieser Kuchera ist ein bisschen älterer, sehr kleiner, übergewichtiger Osteopath, muss man sagen, und der auch immer darauf hinweist, wie kleine Hände er doch hat, und der Typ hat wirklich kleine Hände, aber trotz seines, oder vielleicht auch gerade wegen seiner Körperproportion, ist er ein unheimlich skillvoller, fähigkeitsstrotzender Osteopath und hat halt Segment für Segment von oben bis unten in verschiedenen Variationen uns gezeigt, und die Variation, die ich jetzt bei dir angewandt hatte, die erfolgreich war, die hatte ich dann auch von ihm gelernt. War nur so eine kleine Variation bei der Lumbar Roll, wo es darum geht, auf Facettenebene zu manipulieren, und das war ganz cool. Ich weiß noch, als er so zu mir kam, ich habe die Technik so eingestellt bei meinem Kollegen und so, dann habe ich ihn kurz angerufen, ob er mir das zeigen kann, weil man nämlich den Patienten während der Vorspannung bei der Lumbar Roll einatmen lässt und man dadurch halt so einen Eindruck von der Facettenebene bekommen soll. Und er legt so die Hand drauf und sagte, jo, die Ebene ist richtig. Und dann mache ich so einen Impuls und er guckt mir so an, 8-Ball, wie die Amerikaner so sagen, ne? Bullseye, 8-Ball, ne? Und dann geht er weiter zum nächsten Tisch und so, alrighty. Also halt auch so ein, ich weiß nicht genau, wo er herkommt, aber so ein Midwestern-amerikanischen Slang, den er auch so mitbringt. Das fand ich eine ziemlich coole Erfahrung. Und ich kann auch sein Buch, Considering Somatic Dysfunction, kann ich auch sehr empfehlen. Das war eine coole Nummer, den kennenzulernen. Mhm. Und den Workshop sehr praktisch bezogen. Auch jetzt nicht so viel Neues gelernt, aber das man muss ja auch nicht immer Neues lernen, sondern es geht auch darum, Variationen davon vielleicht kennenzulernen und Gelerntes zu verfestigen und zu vertiefen. Genau. Yes.
Kutschera, ja. War ich auch bei einem Workshop mit dem Sprunggelenk und man merkt einfach, dass es ein erfahrener Didakt auch ist, der hat jetzt total, in der kurzen Zeit, in der wir uns gesehen haben, nicht die Welt aus den Angeln gehoben, sondern hat sich ein kleines Detail rausgenommen, hat über Sprunggelenksverletzungen in meinem Workshop gesprochen und darüber, wie man den Talus einfach wieder ein bisschen befreit, damit Stress vom Gewebe kommt und wie schnell er da relativ frischen Sprunggelenksdistorsionen auch wieder helfen kann und eine kleine BLT-Technik gezeigt, die gar nicht so BLT-ig war, wie ich mir das normalerweise immer vorstelle. Ich finde, BLT hat immer so einen Ruf, sehr, sehr sanft und sehr einfühlend, empathisch zu sein. Und er hat es doch relativ mechanisch gemacht und hat gesagt, wir ziehen jetzt den Fuß hoch, halten den Unterschenkel fest und warten hier auf einen Release und schwupps, das war's. Und okay. Das war kurz und knackig und hat mir gut gefallen. Ich reiche nochmal den Namen von dem Mama.Man nach, das Professor Sunil Kumar Joshi heißt der gute Mann. Und so lang der Name ist, so kurz ist der Mensch gebaut gewesen. Aber war ein ganz interessanter Vortrag. Dazu habe ich mir auf jeden Fall ein bisschen Literatur schon mal angeschaut. Da werde ich vielleicht nochmal zuschlagen. Und dann gab es noch einen guten Mann, Professor Lederman, der einen relativ witzigen und kurzweiligen Vortrag gehalten hat über den Einfluss von Bewegungsformen und Sport auf diverse körperliche Eigenschaften und wie, ich sag mal etwas vereinfacht, wie wenig wir eigentlich brauchen, um dem Körper das zu geben, was er benötigt. Also wir hampeln da immer sehr viel rum und denken, wir brauchen dieses Gadget und dieses Tool und diese Sportrichtung. Aber ein bisschen marschieren, Treppen steigen und Gymnastik nach Turnvaterjahren hilft manchmal im Bezug zur Schmerzbekämpfung genauso effektiv.
Genau, man könnte sagen, dass Fitnessstudios die Bauernhof-Simulatoren der Neuzeit sind. Sachen hochheben, Sachen wegdrücken, ziehen dran und so. Und was er auch sagte, wenn darüber diskutiert wird, ob die Schulranzen der Kinder heutzutage, ob die zu schwer sind und ob die Bücher kleiner werden sollten, sein klares Statement. Ich habe da eine Meinung zu, wir sollten den Kindern noch Ziegelsteine in die Rucksäcke mit reinpacken, damit die sich richtig anstrengen müssen und richtig was schleppen müssen. Fand ich auch ganz cool. Ich sehe das Problem auch nicht in schweren Rucksäcken, sondern ich sehe das Problem eher im ganzen Gesitze in den Schulen und auf der
so,
Arbeit.
So, das ist doch eine neue Erkenntnis.
Auf jeden.
Ja, also insgesamt cool, mal wieder auf dem Kongress gewesen zu sein, ein paar Leute zu sehen, sich ein bisschen auszutauschen. Ich bin auch schon ein bisschen auf den Podcast angequatscht worden von rechts und links, das ist ganz witzig. ansonsten ist das Ganze natürlich auch so ein bisschen eine Werbeveranstaltung. Es werden immer irgendwelche Bücher angeteased oder irgendwelche weitergehenden Fortbildungen angeteased. Das ist aber auch part of the game sozusagen.
Ja.
Und ist ja auch in Ordnung, dass wenn man sich dann für irgendeine Sache interessiert, dass man da tiefer einsteigt. Ich habe auf jeden Fall für diesen Kongress wieder wertvolle Punkte für meinen Berufsverband gesammelt und kann jetzt mich schon mal ein bisschen weiter zurücklehnen und muss jetzt nicht so ganz viel mir den Kopf zerbrechen, wo ich denn jetzt hier meine Fortbildung noch reinpumpe. Das war schon ganz in Ordnung.
Ja, okay. Wobei ich mir beinahe auch noch mehr, sag ich mal, Ausstellungsfläche gewünscht hätte, im Sinne von, dass noch mehr Bücherstände da gewesen wären. Mhm. Weil das, ich fand, ein bisschen limitiert war. Wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht verwechsel ich das aber auch, war das halt früher, gab es noch mehr Diversität da und so, dass man da halt auch was kaufen konnte. Mhm. Ja. Genau, alles in allem eine runde Veranstaltung. auf jeden Fall ist die Option da, auch noch auf weitere Kongresse der Osteopathie-Schule Deutschland zu gehen. Im nächsten Jahr findet das wieder im November statt. Und das Thema ist, glaube ich, das autonome Nervensystem, Stress, Long-Covid und so weiter und so fort. Ja. Solche Geschichten. Ja.
Man könnte meinen, dass das in die Karten von gewissen Menschen spielt, ANS, Stress, Trauma. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, welche Dozenten da was von sich geben werden, aber let's see.
Ja, okay.
Ja, alright. Nach dem Kongress ist vor dem Berufsalltag, hast du die Woche danach gearbeitet? Ich glaube, du hast dir noch einen Tag frei gegönnt. Ich bin dann sofort wieder an die Schippe gegangen, dumm wie ich bin, weil ich es nicht rechtzeitig hinbekommen habe, mir die Termine frei zu bloggen. Hast du wahnsinnig Aufregendes erlebt?
Also, ich hatte einen Tag frei tatsächlich und der nächste Tag war bei mir ein Dozententag. Ich hatte zu dem Thema Triggerpunkte einen Kurs gegeben und Maßgabe in dem Kurs war unter anderem für die Prüfung auch den Musculus sternalis vorzustellen. Und mit dem Muskel hatte ich mich schon öfter beschäftigt, weil das so eine Kontroverse ist. Also Musculus sternalis auf dem Sternum gelegen, das heißt auf dem Brustbein, und der zieht halt von oben nach unten am Brustbein runter oder parallel zum Brustbein. Und ich dachte, den gibt's doch eigentlich gar nicht, oder den gibt's nur in einer ganz seltenen Variation. Also es gibt den, aber sehr selten. Was mich dazu geführt hat, nochmal so ein bisschen zu recherchieren. Und es heißt so, oder in einer Studie, wo auf verschiedene Dissektionen eingegangen wird, heißt es, dass ungefähr 2% von uns weißen Europäern diesen Muskel nur haben. Wenn du afrikanischen Hintergrund hast, dann hast du das schon durchaus zu so 6-8%. Und wenn du asiatischen Hintergrund hast, dann hast du es durchaus bis zu 11%. Und auch Frauen haben diesen Muskel häufiger als wir Männer. Auch ganz interessant. Und es ist halt die Frage, ob das der für uns eine Rolle spielt, weil man könnte jetzt sagen, okay, wenn ich halt hier längs verlaufend auf dem Brustbein einen Muskel habe und der sich irgendwie anspannt oder sowas, dann kann ich halt eben diesen Brustkorbschmerz haben oder vielleicht auch mit Herzschmerz verwechselbarem Problem, dass der damit assoziiert ist. Hauptsächlich spielt er so in der Klinik eine Rolle, was so Brustkrebs angeht, die Diagnostik von Brustkrebs, weil man manchmal dann da so einen Knubbel entdeckt im Radiogramm, wo man denken könnte, ah shit, wir könnten einen Tumor bei ihm gefunden haben, ist aber vielleicht nur der Musculus sternalis, der nämlich auch recht oberflächlich gelegen ist, also auf der Pectoralis-Faszie. Oder wenn es um das Thema Thoraxchirurgie geht, also Brustaufbau, Brustentfernung oder halt eben auch, Chirurgie auf dem Sternum an sich so. Genau, ob er für uns eine Rolle spielt, Sternektomie, ja genau, aber für uns eine Rolle spielt, ist ein bisschen fraglich. Und ich war schon dabei zu sagen, ah komm, wie lächerlich, wieder hier irgendwelche Vorgaben zu irgendwelchen Artefakten. Einen Tag später hatte ich in der Praxis einen Fall, wo ich behaupten würde, die Dame hat nämlich so ein Sternalis und auch dort genau ein Problem. Und ihr solltet euch das mal anschauen, diesen Muskel. Die Studie im Clinical, oder warte, ich muss das einmal ganz kurz nachrecherchieren.
Welche Funktion hat er? Ist das dann ein Atemhilfsmuskel?
Er hat keine Funktion mehr, kann man eigentlich so sagen. Und ich
hebt der das Sternum hoch oder what?
Ja, nichts. Also eigentlich spannt er, wenn überhaupt, spannt er die Faszie des Pectoralis, so könnte man sagen. Oder er spannt die Haut vielleicht auf dem Brustbein.
Okay.
Wenn dieser Muskel Triggerpunkte hat, und das ist von Travell und Simons, die diese Triggerpunkte quasi begründet und auch so quantifiziert haben, wenn der da ist und der Triggerpunkte hat, dann kann er durchaus auch noch ausstrahlenden Schmerz im Brustkorb oder vielleicht auch im Arm haben. Also wiederum so eine Reproduktion von diesen seltsamen Schmerzen, die imitiert werden können von Muskeln, die aber vielleicht darauf hinweisen könnten oder irgendwie das imitieren könnten, dass man so Herzschmerz hat. Oder Thoraxschmerz oder Angina pectoris und so weiter. Also alles das, was so in Richtung Herzinfarkt, Lungenembolie oder so gehen könnte.
Ich konnte mit einem lymphatischen Reflexpunkt nach Chapman, und zwar ist auf dem Sternum repräsentiert der Pylorus. Also vielleicht auch ein Indiz, da von da aus mal in die Richtung zu gehen.
Ja.
Und es gibt ja immer noch dieses Phänomen des Knackens in diesem Bereich, wenn man sich aufrichtet oder wenn man besonders in die Streckung geht, wo ja immer diskutiert wird, was knackt denn da eigentlich? Es könnte bei noch Heranwachsenden, könnten es die Kollagenstrukturen vom Rippen-Brustbein-Übergang sein, die vielleicht noch Geräusche machen. Bei ausgewachsenen Menschen, wenn das Ganze schon verknöchert ist, stellt sich die Frage, ist das vielleicht eine Faszie, die da sich löst, oder ist es vielleicht nur ein übertragener Knackpunkt, der gar nichts mit dieser Region zu tun hat? I don't know.
Ja, es ist ja auf jeden Fall nicht ganz verknöchert. Also bei uns Erwachsenen, wenn wir jetzt nicht uralt sind oder da irgendwas völlig los ist, denke ich, sind es die kostosternalen Gelenke, die da irgendwie knacken, knirschen. Es ist halt ein bisschen anderes Knacken als das Wirbelknacken an sich. Mhm. Wenn ihr euch den Muskel mal anschauen wollt, wie der so beschaffen ist, dann empfehle ich die Studie Sternalis Muscle, What Every Anatomist and Clinician Should Know im Journal Clinical Anatomy von 2014, Snozek et al. Da sind nämlich auch die ganzen Variationen aufgezeigt, dass er nicht nur so von oben nach unten verlaufen kann, sondern auch das Sternum überkreuzen kann oder auch in so einem Bogen um die Brust herumlaufen kann. Und ich bin der Meinung, dass wenn meine Patientin, von der ich gesprochen hatte, diesen Sternalis hatte, dass es tatsächlich so eine J-Form so ungefähr war oder eine Bogenform von oben nach unten. Sternalis.
Das ist schon fast ein Präpsal, den wir jetzt hier gemacht haben.
Ja, genau. Das hätte auch ein Präpsal sein können.
Ich habe eine Beobachtung gemacht, die ich schon mehrmals gemacht habe und wollte ich mal mit dir abgleichen. Vielleicht findest du das auch interessant. Und zwar gibt es ja Situationen, wo du am Patienten bist und einen Bereich drückst, sagen wir jetzt mal einen Triggerpunkt zum Beispiel, und du gibst dem Patienten die Aufgabe, dir zu feedbacken, wenn der Schmerz so nachgibt. So, und dann bist du dran und hältst es. Ruhige Situation im Behandlungsraum, du bewegst dich nicht, beide atmen ruhig. Und du merkst als Therapeut aber so langsam, der Patient dreht schon den Kopf und dem ist es irgendwie unangenehm, dass jetzt hier nichts passiert, es dauert so lange. Du versuchst aber so ruhig wie möglich zu bleiben, um dem therapeutischen Tun dem nötigen Raum zu geben, und dann irgendwann überkommt es dich als Therapeut selber, einmal kurz den Kopf zu bewegen oder einzuatmen oder irgendeine Kleinigkeit in deiner Ausgangsstellung zu verändern, und das ist so der Auslöser für den Patienten zu sagen, ja, jetzt ist es auch besser. So, als ob der Patienten sich so fühlt, als ob er jetzt genötigt ist, weil er den Therapeuten jetzt so lange in dieser Position gefangen hält, jetzt zu sagen, ja, jetzt spüre ich auch den Release. Ist dir das schon mal aufgefallen? Das hatte ich schon mehrfach, und deswegen versuche ich aktuell wie ein Eisblock an diesen Stellen zu bleiben und nichts zu tun, solange bis der Patient wirklich intrinsisch aus sich sagt, ja, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist es soweit.
Ja. Gute Frage. Ich hatte das selten, aber ich erinnere mich an solche Situationen, dass dann irgendwie so eine komische Stille halt irgendwie war und dass dann so auf den Startschuss gewartet wurde. Je nachdem, was für eine Technik ich mache, frage ich häufiger nach zwischendurch, gerade wenn ich so eine schmerzhafte Friktionstechnik mache. Dann frage ich, wie sieht es in diese Richtung aus, wenn ich die Druckrichtung nochmal verändere? Dann frage ich halt öfter, so alle paar Sekunden, alle 30 Sekunden oder so. Oder manchmal mache ich auch gar nichts. Und ich warte einfach nur, bis der Patient sagt, ah ja, es lässt auch nach. Oder sie fragen, drücken Sie jetzt weniger, Herr Stechmann? Und ich warte so ein bisschen auf den Release. Und es ist so bekannt, dass das Phänomen des Nachlassens des Schmerzes von Patientenseite und das Nachlassen von meiner Seite aus, dass das nicht unbedingt korrelieren muss. Also es kann zum selben Zeitpunkt stattfinden. Jetzt wird es weniger und ich merke, jetzt lässt das nach. Es kann aber auch beides getrennt voneinander passieren. Ja. Du solltest dich vielleicht so ein bisschen daran üben, diese Stille aushalten zu können. Deswegen glaube ich, das ist ganz gut, was du jetzt machst.
Ja, mag wohl sein. Und dann hatte ich noch, ist jetzt kein Riesenfall, aber fand ich nochmal ganz spannend. Ich habe einen Brazilian Jiu-Jitsu-Kämpfer in Behandlung, der in regelmäßigen Abständen zu mir kommt. Das ist eine Kampfsportart und der Typ ist ein Bär. Es ist wirklich ein Ringer, Riesenkopf auch und Schultern ohne Ende. Das ist immer der Wahnsinn. Und der Typ hatte jetzt vor 2 Jahren einen lumbalen Bandscheibenvorfall, den ihn ziemlich mitgenommen hat und ziemlich ausgenockt hat. Und das haben wir dann so langsam alles wieder frei gemacht. Und er hat viel Sport gemacht und war auch noch viel bei Physio und so weiter und so fort. Sprich, das Ganze war eigentlich ganz gut in Schuss. Und jetzt kam er diese Woche wieder und sagte, ich habe da unten wieder so Schmerzen, und man merkte richtig, dass er richtig Angst hatte, dass da wieder was mit der Bandscheibe war. Und er zeigte mir immer auf den Dornfortsatz. Er hat so einen etwas erhabeneren lumbalen Dornfortsatz, also anatomische Variationen bei ihm, und drückte immer nur auf diesen Dornfortsatz. Und dann habe ich erstmal alle meine Bandscheiben-Sicherheitstests gemacht, die waren alle negativ, und habe dann so mein ganzes Setting einmal durchgefeuert, und am Ende des Tages, wie ich es mir schon eigentlich fast gedacht hatte, war dieser Schmerz wirklich ganz lokal an der Spitze des lumbalen Dornenfortsatzes. Und zwar hatte ich das Ligamentum Flavum so ein bisschen mir rausgeschaut. Du hast, oder jeder von uns hat entlang dieser Dornfortsätze, also dieser Spitzen, die wir fühlen können, wenn wir uns die mittlere Wirbelsäule hinten selber abtasten, ein großes Band vom Kopf bis hinten zum Kreuzbein runtergehen, was nur auf diesen Spitzen befestigt ist. Und das habe ich versucht, so ein bisschen zu longitudinal zu mobilisieren und an dieser Stelle so ein bisschen wieder Beweglichkeit reinzubringen, plus ein bisschen Druck auf diesen Dornfortsatz zu geben, um einfach eine gewisse Balance wieder einzustellen zwischen Band und Knochenapparat oder Knochenhaut, und siehe da, der Schmerz war dann wie weggeblasen. Also das war dann der Game Changer, und er war super erleichtert, dass das dann in diese Richtung gehen und nicht wieder in Richtung Bandscheibenvorfall. Hat er mich umarmt und mich down gegangen, weil er mich in Sleeperhole gepackt hat. Nein, so schlimm war es nicht, aber das nochmal dazu. Also manchmal ist es auch relativ oberflächlich und einfach. Es muss nicht immer hochkompliziert und verkettet sein.
Ja, ja. Man muss auch sagen, im Brazilian Jiu-Jitsu ist es ja auch sehr verbreitet, Rückenschmerz zu haben. Also ich habe mir da mal so ein bisschen das Verletzungsprofil angeguckt und ein paar Studien dazu. Also ich glaube, 50% klagen über chronische Rückenschmerzen auch. Und noch häufiger betroffen ist die Halswirbelsäule. Also einige von den Koryphäen haben mittlerweile auch schon künstliche Bandscheiben eingesetzt bekommen oder lokale Versteifungen und so. Es geht ja bei der Sportart wirklich darum, den Gegner, naja, zu kontrollieren, fertig zu machen, mit Hilfe der Extremitäten, Gelenkhebel, also Gelenke zu überstrapazieren, von den Füßen über die Knie auf die Hüften, die Wirbelsäule, vor allen Dingen den Kopf, später auch die Halswirbelsäule, Schultergelenke, oder halt eben die zum Einschlafen zu bringen mit verschiedenen Chokes, also verschiedenen Würgegriffen, dass man halt den Blutzufluss zum Gehirn kurzzeitig überbindet, bis man ohnmächtig wird. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dann nicht mehr selber so aktiv bin, weil ich ständig dann halt irgendwie die Problemzonen...
ständig downgegangen.
Ne, ja, das geht, wenn man einmal mal so kurz ein bisschen wegdämmert, das ist gar nicht so, also ich fand es jetzt nicht so schlimm. Aber halt eben diese ganze Gelenküberstreckung, so die Probleme, die ich eh schon immer mal wieder habe, die ich versuche in Schach zu halten durch gesundes Verhalten, durch Sport, dass das dann immer wieder aufgefächert wurde. Plus, weil ich meine Hände ja eh schon auch bei der täglichen Arbeit ständig benutze und auch teilweise, naja, etwas überlastet habe, die braucht man dabei ja auch, wenn man ja eigentlich nichts anderes macht, als sich ständig mit den Händen irgendwo festzuhalten, sei es an Gelenken oder sei es an dem Anzug, den man dabei durchaus trägt. Ja, deswegen richtig cooler Sport, auch echt nicht nur so dieses Haut drauf, sondern auch sind sehr viele Intellektuelle da unterwegs, so in der Richtung, was ganz interessant ist, weil es so Schach mit menschlichen Körpern ist, kann man sagen. Aber ich selber bin nur sehr unregelmäßig zum Training gegangen die letzte Zeit, eigentlich ja mal schade, weil es eine sehr coole Geschichte ist. Ja. Alright. Und auch sehr gutes Arbeiten, wie ich finde. Wenn du Leute hast, die den Sport machen, die kennen sich oft aus und so, sind sehr gut flexibel, und man kann auch von denen oft noch einiges lernen, finde ich, weil die so ihren Körper kennen und einem da auch genau zeigen können, was da wie passiert ist, als sie sich verletzt haben oder wie das zu dem Trauma kam.
Yes, that's that. Sichert euch Kampfsportler, sichert euch Crossfitter, das sind eure treuesten Kunden.
Das dazu. Die kommen immer wieder mit neuen Verletzungen, das ist auf jeden Fall sicher.
Auf jeden Fall. Ja.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.
Ja, ansonsten bin ich auf eine neue Studie gestoßen, Dennis, und ich glaube, wir beide müssen bald einpacken, wenn wir weiterhin uns über den kraniosakralen Rhythmus lustig machen wollen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich das eigentlich gar nicht mehr mache. Ich bin zwar immer noch nicht ganz sicher, was das so ist und so. Und es ist jetzt brandneu im April eine neue Studie erschienen, und zwar auch in einem krassen Journal, also Scientific Reports. Das ist so aus diesem Nature-Portfolio. Auf der Website des Journals kann man sehen, dass es das fünfthäufig zitierte Journal der Welt ist. Zumindest war das, glaube ich, 21 oder 22 der Fall. Und es gibt ja diesen Impact-Faktor, wie oft ein Journal zitiert wird, und da ist es auf Platz 29 bei allen wissenschaftlichen Journals, also zum Beispiel noch vor dem British Medical Journal, was ja eigentlich eine Koryphäe an sich ist. Die Autoren oder eine der Autoren, also die kommen alle aus Deutschland, bis auf einen, bis auf den Statistiker aus Deutschland. Und einer der Hauptautoren kommt tatsächlich auch aus meiner Hood und war mal der ehemalige Trainer meines Bruders.
Ja, okay.
Ja, genau. Die letzten Jahre so im professionellen Setting hatte ich da jetzt aber nichts mehr mit am Hut. Ich stelle die Studie einmal ganz kurz vor. Also es geht um den kraniosakralen Rhythmus und der Titel ist Validation of Subjective Manual Palpation Using Objective Physiological Recordings of the Cranial Rhythmic Impulse during osteopathic manipulative intervention. Erschien im Science Reports 2023 von Holger Pelz und Gero Müller, das sind die beiden Hauptautoren. Und also im Wesentlichen geht es darum, den kraniosakralen Rhythmus zu messen und zu palpieren und das in Einklang miteinander zu bringen, ob das halt passiert. Also das, was bisher ja nie der Fall war. Wir hatten ja bisher keinerlei Reliabilität bei der Palpation von verschiedenen Leuten. Und wir hatten ja auch noch überhaupt keinen Zusammenhang mit anderen Strukturen. Es gibt ja immer nur wieder
sage ich mal, neue Spekulation. Ist das halt diese Sache, die Sutherland kolportiert hat, dass der Liquor fließt und pulsiert und sich die Schädelknochen dabei bewegen? Oder ist das irgendwas, was auf dem autonomen Nervensystem beruht, mit diesem Traube-Hering-Reflex, dass sich das immer so variiert bei der Pulsation? Oder sind es ganz andere Sachen? Sind das irgendwelche Mechanismen, die wir auf den Patienten projizieren? Oder ist es einfach nur eine Massenhypnose, dass wir einfach nur irgendwie denken, wir spüren da irgendwas, weil der Lehrer sagt, da ist jetzt irgendwas zu spüren, was so und so oft passiert? Und im Jahre 21 ist ja diese Studie von Rasmussen und Möhlengracht erschienen, die wir hier auch schon mal vorgestellt haben im Podcast, wo halt tatsächlich am Kopf ein dritter Rhythmus zu messen war. Also ein dritter Rhythmus, unabhängig von der Atmung, die am Schädel zu messen ist, und auch unabhängig von der arteriellen Pulsation. Und hierbei war es jetzt ganz interessant, dass halt eben auf der Haut der Stirn gemessen wurde, wie halt eben das autonome Nervensystem die Aktivität des Blutflusses reguliert. Halt eben auch mit einer Frequenz von, 0,05 bis 15 Hertz so im Wesentlichen. Und wie dieses autonome Rhythmus halt eben auch durch die osteopathische Behandlung, also wenn halt eben die Hände an den Kopf gelegt werden, dass die sich auch ändert tatsächlich. Und ich muss zugeben, ich bin erst gestern Abend auf diese Studie gestoßen und habe die noch nicht so richtig durchgearbeitet, weil es ist auch nicht so easy zu lesen. Es ist ja in einem sehr hochrangigen Journal erschienen, deswegen wird auch viel Statistik benannt, es wird sehr viel die ganze Methodik benannt und so. Letztendlich kann man sagen, dass es halt auf jeden Fall eine Korrelation gibt von der gemessenen Palpation und diesem Rhythmus, der gemessen werden konnte. Also dieses autonome Nervensystem, was eben diese Physiologie auf die Stirn projiziert, dass das halt eben korreliert und dass das auch beides miteinander in Einklang zu bringen ist. Interessante Geschichte. Bringt vielleicht oder sollte etwas Klarheit vielleicht reinbringen. Ich finde, es wirft aber noch viel mehr Fragezeichen auf, was das jetzt eigentlich wirklich ist und ob das halt eben was ist. Aber es ist halt eben eine Studie, die auf sehr hohem Niveau erschienen ist und eigentlich Wellen schlagen sollte in der Osteopathie. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt es zum ersten Mal im Knochenjob-Podcast gehört, weil ich jetzt ja noch wenig andere Zitate dazu gelesen oder wo das halt eben in irgendwelchen Blog-Einträgen oder so, wo das diskutiert wird. Und ich bin mal gespannt darauf, ob dazu noch mehr passiert, ob sich da andere Leute noch mit auseinandersetzen und so, weil es gibt so ein paar Kritiken da dran, also auch die auch in der Studie selber erwähnt wird, dass es halt eben nur zwei Behandler waren, die sich da halt abgestimmt haben, und das müsste man halt dann nochmal erneut reproduzieren mit mehreren Behandlern und auch mit mehreren Patientinnen und Patienten. Und so, aber allein diese Tatsache, dass nachgewiesen werden konnte, okay, wir messen eine Palpation und wir messen einen physiologischen autonomen Rhythmus und dass das miteinander auf einem relativ hohen Niveau korreliert und dass dieser Rhythmus auch eben durch die Osteopathie hier in dem Fall waren es 77% der Patienten, auch verändert werden kann, ist auch wirklich spannend.
Mhm. Ja.
Ja, Dennis, wir müssen umschulen, wir müssen die neuen Kraniopäpste werden und nur noch Rhythmus.
Inwieweit die Änderung dieses Rhythmus dann aber auch einen therapeutischen Mehrwert hat, das müssen wir dann nochmal sehen. Aber das wäre erstmal.
Das bleibt offen. Dass wir erstmal was
finden, worauf wir Einfluss haben, das finde ich schon ganz cool. Ich habe jetzt tatsächlich diese Woche auch mal wieder richtig Kranio gemacht. Ich hatte einen Patienten, der nach Treppensturz auf den Hinterkopf gefallen ist, sich das Felsenbein gebrochen hat und seitdem richtig Druck im Schädel hat und Gesichtsschmerzen hat und so weiter und so fort. Und nachdem ich viel faszial und gelenkig gearbeitet habe, habe ich jetzt dann auch mal wieder zu Good Old CD4 Compression und OR Release und was weiß ich, temporales Lift gegriffen, und jetzt warten wir mal ab, wo die Reise dahin geht. Ich sag, das hat ihm ganz gut getan. Mal schauen.
Ja,
Im Endeffekt tut's ganz gut, ja, genau. Ja. Nee, das ist das, was ich damit meinte. Es werden noch viel mehr Fragen aufgeworfen eigentlich, weil, okay, es ist vielleicht valide oder man kann das halt messen auch. Aber es ist relevant und so. Diese Fragen sind völlig offen. Das wird auf jeden Fall in der Diskussion hier auch hervorgehoben. Und das ist ja auch das Schöne daran, weil es kommt so langsam oder es kommt immer wieder eine neue Diskussion da rein in das Thema, was ja manche dann auch schon abschließen wollten. Es gab ja dann immer wieder Veröffentlichungen, die gesagt haben, das Thema ist durch, das lohnt sich gar nicht mehr, das darf nicht mehr, sollte eigentlich gar nicht mehr gelehrt werden an den Schulen und an einigen Schulen wird es ja auch gar nicht mehr gelehrt. Und ja, es bringt auf jeden Fall ein bisschen neue Kontroverse damit rein und ich finde das sehr spannend, dass das gerade so in relativ kurzen zeitlichen Abständen da verschiedene Sachen zu erscheinen aus verschiedenen Forschungsgruppen, finde ich wirklich cool.
Mhm. Wenn wir aber auf dem Weg sind, unseren Berufsstand wirklich zu manifestieren, sollten wir uns nicht noch ganz viele andere vage Baustellen mit ins Boot holen. Also Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich fände es erstmal ganz cool, wenn wir die Dinge, die wir tatsächlich machen, bei denen wir regelmäßig Feedback Positives bekommen, wenn wir das einigermaßen begreifen und belegen können, damit wir einen Schritt nach vorne machen. Wenn wir uns jetzt noch dieses und jenes und welches an Bord holen, dann wird es mit berufspolitischer Anerkennung wahrscheinlich noch schwieriger. Aber jetzt könnten mir die Kraniotherapeuten in die Parade grätschen und sagen, ja, ich habe ja mit meinen Techniken hier immer Erfolg und was du da mit deinen Faszien und deinem Bewegungsapparat machst, ist völliger Humbug. Da können wir natürlich drüber diskutieren. Ja, wir bleiben ein bunter Haufen von ja, Freaks, wie man Freaks, in Berlin wieder ja. gesehen hat. Ja.
Ja, ja. ja. So sieht's aus, ja.
Alright, Klaas, wir machen ein kurzes Break und dann habe ich noch ein kleines Game mit dir vor, okay?
Oh ja, ich freue mich.
Alright, bis gleich.
Ciao, ciao.
Alright, zweite Halbzeit. Klaas, ich habe was vorbereitet und zwar möchte ich mit dir Patienten-Tinder spielen. Oh. Du kennst das beliebte Format von Tinder, was ich relativ genial finde auf dem Dating-Markt. Und am Ende des Tages will ich das jetzt so umformulieren. Du bist jetzt derjenige, der sich die PatientInnen aussuchen kann und entweder matcht es oder es matcht eben nicht. Und ich stelle dir jetzt gleich kurz ein paar Patienten vor und du sagst einfach so intuitiv, habe ich Bock drauf, habe ich nicht Bock drauf. Das soll jetzt nicht heißen, dass du in Zukunft diese oder jene Patienten ausschließt. Es ist nur so aus dem tiefsten Inneren so ganz spontan, oh ja oder oh nee, auf keinen Fall. Und wenn es für dich klappt und du sagst, okay, die Person würde ich auf jeden Fall behandeln, dann sagst du Match. Und wenn es nicht für dich klappt, dann sagst du, ich weiß nicht, wie das heißt, wenn man sowas verneint. Swipet man dann?
Swipet nach links. Ja, ich glaube, du swipest nach links oder nach rechts, je nachdem, was. Ich weiß jetzt nicht, ob rechts gut ist oder schlecht ist.
Ich drücke immer auf Match, weißt du, ja.
Das erhöht die Chancen auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, wie das andere heißt. Also sagen wir Match oder Swipe, okay? Egal, also, okay. Dann weiß jeder Bescheid. Gut, okay, bist du soweit?
Natürlich, Mann.
Das erste Bild ploppt auf. 17-jähriger Typ, Morbus Scheuermann-Diagnose, krass runder Rücken und kommt mit BWS-Schmerzen.
Ach komm, Swipe.
Swipe, okay. Nächstes Bild. Nee. 85-jährige Frau, hochgradig Osteoporose, Low Back Pain.
Immer her damit.
Match, okay. Nächstes Bild. 4 Monate altes Baby schreit und kommt mit wahnsinnig hysterischen Eltern.
Match. Das ist mein Ding. Naja, es ist richtig anstrengend, aber da kann man glänzen.
40-jährige Frau kommt und sagt, ich spüre Spannung in meinen Chakren.
Match. Ich weiß nicht, was Chakren sind. Oder gut, ich habe eine Idee davon, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich spüre meine. Und das wäre vielleicht interessant, einfach sich vielleicht auf irgendeiner Ebene zu treffen. Sie spürt ihre Chakren, ich spüre irgendwelche Distorsionen, irgendwelche Rhythmen, irgendwelche Sachen und inwiefern das vielleicht matcht. Ihre Vorstellungswelt und meine Vorstellungswelt.
Alright. 25-jähriger Profifußballer mit chronischen Shinsplints.
Droht
auszufallen, muss Samstag spielen. Swipe, alles klar. Gut, du bist raus.
Nein, Match. Match, okay. Natürlich.
Gut. 50-jährige Fibromyalgie-Patientin, Diabetes mellitus Typ 2, chronisches Lymphödem und spürt Spannung in den Waden.
Ja, sorry. Also, ja, da hat man viel zu tun. Also jetzt, ich möchte niemanden vom Karren fahren, aber Swipe, das ist auf jeden Fall komplex und ich weiß nicht, ob ich für die Person den Typen Mehrwert bieten könnte.
Alles
könnte ich bestimmt
gut.
Irgendwie.
Du kriegst diese Leute ja trotzdem auf die Bank, aber es
ich hab sie
nur
auf
so,
jeden Fall.
Hast du gerade Lenz drauf oder eben nicht? Gut,
ja.
du swipest und es ploppt das nächste Bild auf. 62-jähriger, 134 Kilo schwerer Typ mit Plantarfasziitis.
Okay, ja, sorry, Swipe. Ich habe solche Patienten auch und ich habe viel daraus gelernt, auf jeden Fall auch, und konnte auch einigen helfen, aber das wird, die müsste ich dazu motivieren, proaktiv zu werden und Hormonhaushalt, Ernährung, dieses, jenes, Stress, Mikronährstoffe. Swipe.
Okay, 43-jährige Frau, hochschwanger, es gab schon Anzeichen von leichten Venenaktivitäten. Sie hat Zwillinge im Bauch und bekommt akut keine Luft mehr, weil der Kindskopf unter das Zwerchfell drückt. Schwer, ne?
Schwer, ja. Ich würde sagen, einerseits würde ich sagen Match, weil ich auf sowas eigentlich auch Bock habe. Andererseits sage ich Swipe. Erstens Risiko, zweitens bei manchen Schwangerschaftsproblemen konnte ich bisher auch wirklich nicht gut helfen, leider. Match nur in Beisein einer Gynäkologin meines Vertrauens.
Oh, nicht schlecht. Okay. Nächstes Bild. 31-jähriger Typ kommt mit Knieschmerzen zu dir. Eigentlich Bagatelleingriff, Arthroskopie gewesen. Leider ein Keim reingekommen. Dreimal Lavage gehabt. Riesennarbe und ganz wenig Bewegung im Knie.
Vielleicht Swipe, weil hinterher jemand darauf auf die Idee kommen würde, dass ich irgendwie da die Keime ins Knie gebracht habe, weil der Typ beim Heilpraktiker war, mit einem zweifelhaften Ruf. Solche Geschichten habe ich schon gehört, dass eigentlich bei einer OP Keime reingekommen sind, dass hinterher aber irgendwelchen anderen Leuten das angehangen wurde. Deswegen.
Alright.
Nicht mit mir.
Und du swipest noch einmal weiter und es kommt ein 14-jähriges Mädchen mit Kopfschmerzen, Kieferschmerzen und gerade frisch justierter fester Zahnspange.
Naja, Match. Wird auch komplex, wird diverse Faktoren haben, die damit reinspielen, nicht nur die Zahnspange, sondern auch vermutlich soziales Umfeld und so. Wird kompliziert, aber es wird ein Match.
Alles klar, das war mein Patiententinder, Bro.
Ja, gute Idee. Coole Geschichte. Ja.
Ja.
Okay. Bietet auf jeden Fall Stoff für Kontroverse.
Ja, alright. lass noch mal ein paar Tracks auf die Playlist packen. Wie sieht's aus?
Das machen wir, ja.
Ich fange mal an, weil ich jetzt gerade noch in diesem Tinder-Game war und dir ein paar Optionen und Szenarien aufgemalt habe, packe ich von A Tribe Called Quest Scenario auf die Playlist. Und ich hatte jetzt wieder ein bisschen was mit meiner Praxis am Start. Und zwar hier in Hamburg ist gerade zum Teil mega schwül, dann kommt ein krasses Gewitter und flutartige Regenfälle kommen runter und die haben das Praxisschild an meinem Briefkasten runtergespült. Das musste ich jetzt wieder neu anbringen und deswegen packe ich von Jermaine Jones und Pia Zadora When the Rain Begins to Fall auf die Playlist.
Okay. Schön.
Klassiker, kann man super zu dancen, macht Spaß.
ich habe in Hamburg einen wunderschönen Abend verbracht. Ich war im Imperial Theater ganz vorne auf dem Kiez, habe mir Bram Stokers Dracula reingezogen und war echt überzeugt und es hat richtig Bock gebracht. Das Imperial Theater hat so einen Edgar Wallace Flavor, da werden so oft alte britische Stücke aufgeführt und es hat auch richtig Oldschool Feeling. Kann ich jedem empfehlen, wenn ihr einen schönen lauschigen Sommerabend in Hamburg verbringen wollt. Es gibt oft noch Karten, wir haben das auch sehr kurzfristig gemacht. Richtig geil. Und die Figur des Van Helsing, Abraham Van Helsing, ein holländischer Professor, richtig geile Figur. Und ich hätte gerne so ein Zitat, ich habe versucht, ein Zitat aus dem Stück zu finden. Ich habe es leider nicht gefunden, wo es darum geht, dass er ein, der ist ja Mediziner, er kennt sich aus in der Schulmedizin, aber ist auch in den alternativen Heilkünsten bewandert. Da dachte ich, ja, das passt auf uns. Und das passt auf die osteopathische Profession. Ich habe mich da so ein bisschen dran gesehen und ich finde grundsätzlich diese Figur des Van Helsings irgendwie, fand ich mal durch alle Adaptionen des Stückes hinweg interessant. Deswegen packe ich den Song Dracula von der Band Rob Zombie mit drauf.
Oh,
vielleicht bekannt aus dem Matrix-Film auch.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, einmal zum einen habe ich das in der Theaternacht auch angeteased gesehen, von, ich finde das Imperialtheater hervorragend. Das
ist hervorragend.
Macht Spaß. Und zum anderen hatte ich in der letzten Folge gesagt, dass Mufasa zu mir in Behandlung kam und ich muss mich nochmal korrigieren. Es war Scar, der böse Onkel. Und es war ganz witzig, der Typ sagte, es gibt 4 Scars in der Gesamtbesetzung beim König der Löwen und er ist der gemeinste von allen und er wird immer nach der Show immer regelmäßig vom Publikum ausgebuht und er sagt, er badet in diesem Erfolg des Ausgebuhtwerdens, weil er weiß, dann hat er eine gute Rolle gespielt. Ja.
Er saugt das auf, ja.
Ja, ja, ja.
Und mein zweiter Track, eine italienische Liebesballade, die ich im Urlaub gehört habe, La Ballata dell'Amore Chieso von Fabrizio De André.
Oh, romantisch.
Richtig romantisch war's. Dann bleibt eine Kette für dich. Oder? Du bist dran?
Ja, ja, ja.
Beim letzten Mal habe ich mich da richtig schön rumschlawenzelt nach dem dritten Schliebowitz. jetzt sind wir beide nüchtern. Du musst dich konzentrieren. Ich möchte, dass du eine Kette von 2 Ecken des menschlichen Körpers löst. Vom Schlüsselbein runter zur Leiste.
Schlüsselbein zur Leiste. Okay, das ist beides ventral, das ist beides am Rumpf. Wir hatten jetzt schon so viel Bewegungsapparat, Viszera.
Wir hatten auch die Diaphragmen Nerven. Schon sehr oft.
Ich nehme, kriege ich das noch hin? Ich nehme mal, ich versuche es mal so. Wir haben hinter dem Schlüsselbein verschiedene Versorgungsbahnen für den Arm entlanglaufen. Und ich nehme jetzt mal das Lymphsystem und sage, wir haben zum Beispiel durch eine hochstehende erste Rippe oder durch ein Trauma mit dem Schlüsselbein eine Enge in dem subklavikulären Raum und das drückt auf den Truncus subclavius des Lymphsystems. Das biegt da oben hin ab und geht dann über ins venöse System und dann Richtung Herz, ja. Und von dem ist es dann relativ nice zur Leiste zu kommen. Truncus subclavius geht nämlich dann runter den Ductus thoracicus durch den ganzen Thorax und Bauchraum in die Cisterna chyli und von der Cisterna chyli teilt es sich dann auf und zieht in die Beine rein, in die Trunki lumbalis, dexter und sinistra heißen die, glaube ich. Und das Lymphsystem ist ja ein Einbahnstraßensystem und wenn wir oben an der Clavicula Stress und einen Stau haben, staut sich das diesen ganzen benannten Weg runter und könnte dann hinterher alle möglichen Sammelreservoire auffüllen, so zum Beispiel auch die inguinalen, sprich die Leisten-Lymphknoten. Und dann haben wir eine Kette vom Schlüsselbein bis zur Leiste.
Okay, Verbindung ist da. Ob der Mechanismus so zieht, dass sich das da einmal ganz runterstaut? Ja.
Okay. Wir haben in der Fortbildung immer Lymphpumpe oben an der Schulter gemacht, wenn wir unten irgendwas entlasten wollten. Also, ja. Come on, sehr osteopathisch.
Natürlich. Na gut, gerade Cisterna Chyli da oben, die ist auf jeden Fall immer präsent, wenn es um sowas geht. Du magst recht haben. Das war's.
Okay, schon wieder eine Folge rum. Mein Gott, wie viel haben wir jetzt? 42. Bald ist 50. Was machen wir da eigentlich? Reiten wir auf Elefanten oder sowas?
Ja, dasselbe, ja. Oder die Folge in der Sauna, die wir mal aufnehmen wollten.
Okay. Ja, können wir gerne machen. Da muss aber wieder Sligowitz mit. Ich glaube, du hast noch, wir haben noch ich was hab über. Noch, ne?
Ja.
Leg dir mal schön kalt schon mal.
Ich habe noch einige Sachen hier, ja.
Bewusstseinserweiternde Geschichten. Aber jetzt ist erstmal Folge 42. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Bis zum nächsten Mal im Knochenjob-Podcast.